Mein Gast in der heutigen Folge Flutlicht an ist Niko Mikulic. Beim Landessportbund Hessen leitet er Demokratieförderprojekte. Im Podcast sprechen wir über die Frage, wie Vereine Orte der Demokratie werden können. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 von Flutlicht an. Mein Gast ist heute Niko Mikulic. Er ist Projektleiter für Demokratieförderprojekte bei der Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen. Hallo, lieber Niko.
Hallo, schön bei dir zu sein.
Ja, ich freue mich auch total, dass das geklappt hat heute. Und ich habe aber zum Einstieg eine total abseitige Frage. Ich hoffe, du verzeihst sie mir. Ich finde es bei der Recherche immer total faszinierend, auf Namenszwillinge zu stoßen. Weißt du, dass du einen hast und was der macht?
Aha, nee, sag mal.
Er ist Abwehrspieler in der zweiten österreichischen Liga beim Kapfenberger SV und er ist 17. Und lustigerweise habe ich auch einen Namenszwilling in Österreich im Fußball, die ist ebenfalls 17 und spielt beim Sportclub Maria Saal. Und man, ich weiß ja nicht, ob du das auch manchmal machst, aber wenn man schaut irgendwie als Journalistin, ob ein aktueller Text online ist, der vielleicht ein bisschen schwierig zu finden ist, dann googelt man sich ja mal selber. Das ist immer die erste, auf die ich stoße. Deswegen bin ich sehr vertraut mit diesem ÖFB-Logo also aus der Jugend und musste sehr lachen, als mir dann der Niko beim Kapfenberger SV begegnet ist die letzten Tage. Also wow, vielleicht wollt cool. ihr euch mal bekannt machen.
Vielleicht sollten wir mal miteinander reden. Ja, 17 genau, und ja, ein bisschen älter ist. Vielleicht haben wir ein Generation Gap dann zwischen uns, aber irgendwas werden wir zu reden haben.
Auf jeden Fall. Aber zurück zu dir. Du hast in Frankfurt Sportwissenschaften studiert, ne? Und bist neben deinem Job bei der Sportjugend auch noch freiberuflicher Berater und Bildner im Bereich Sport und Politik. Und genau diese Verbindung wird heute auch unser Schwerpunkt sein. Genau. Dir stellen sich ja wahrscheinlich ähnlich wie mir die Zehennägel auf, wenn Leute wiederholen, dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben. Ihr macht bei der Sportjugend das genau umgekehrt und bekennt euch ganz offensiv zu der Verbindung. Unter anderem habe ich auf der Homepage gefunden, so, ich lese das mal gerade vor. Die Sportjugend Hessen wendet sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie gegen antidemokratische, nationalistische und antisemitische Tendenzen. Sie wirkt allen auftretenden Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen, insbesondere wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Identität, Religion, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder Behinderung entgegen. Man könnte ja hoffen, vermuten, das sei sowas wie gesellschaftliche Basis oder Basis irgendwie gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir sehen gerade, dass das teilweise sehr erodiert. Aber was mich mal interessieren würde, wie sieht denn dieses Bekenntnis bei euch in der täglichen Arbeit aus? Also wie findet sich das wieder und wie reflektiert ihr vielleicht auch selber immer wieder eure Arbeit, um zu schauen, halten wir uns in allem, was wir tun, an all diese Punkte?
Mhm. Ja, das ist natürlich eine super Frage, weil ich meine, das, was du jetzt vorgelesen hast, bezeichnet ja wirklich gesellschaftliche Werte, für die wir auch stehen. Und es ist eigentlich im Kern auch mein Anliegen und meine Arbeit, das immer wieder auch mit Sportvereinen beispielsweise auch herauszufinden, was diese Werte sind. Und eigentlich ist es aber gar nicht so spannend, das beschreiben zu können und so vorlesen zu können. Ich meine, das ist total wichtig, dass wir uns das auch auf die Homepage schreiben. Aber ich glaube, das Leben dieser Werte ist das Entscheidende. Und deswegen ist die Frage, mit der du jetzt einsteigst, total relevant. Und ich glaube, das kann man vielleicht bei uns an verschiedenen Punkten festmachen. Also zum einen so als Gesamtverband würde ich sagen, haben wir einfach eine sehr demokratische Kultur im Umgang hier im Kollegium miteinander. Also es ist schon auch uns immer wichtig und gang und gäbe, dass wir natürlich viele Reflexions- und Feedbackrunden und sowas, all das, was man für eine gute Teamarbeit braucht, das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber ich glaube, das beschreibt so ein, also es ist schon wichtig, so eine Grundhaltung auch zu leben in dem täglichen Miteinander. Und ich glaube, was wichtig uns ist in diesem Kontext, ist auch zu überlegen, wie kommen wir sozusagen aus unserem Verbandshaus hier heraus in die Fläche, zu den Vereinen, zu den jungen Menschen in Hessen, zu den vielen Leuten, die wir in den ÜbungsleiterInnen-Ausbildungen und so weiter begleiten. Und an der Stelle, überlegen wir natürlich auch immer wieder, wie können wir jetzt wir sind dann im Referat Jugend- und Sportpolitik, eins von mehreren Referaten, dann überlegen wir natürlich, wie können wir unsere Themen da auch platzieren in so der Regelarbeit. Vielleicht ein Beispiel: Die Sportjugend Hessen begleitet jedes Jahr circa 200 bis 250 Freiwilligendienstleistende im Sport. Mhm. Also die sind in Sportvereinen tätig und machen dort Übungsleitertätigkeiten oder unterstützen der Verwaltung oder die arbeiten in einer sportbezogenen Schule oder ähnliches. Und diese Freiwilligendienstleistenden werden von einem eigenen pädagogischen Team begleitet über das Jahr oder die 9 Monate hinweg. Und wir gehen jedes Jahr immer in die Zwischenseminare mit einem ganzen Bildungstag, manchmal auch einen halben, aber oft auch einen ganzen Tag, und besprechen dort aktuelle politische Themen. Zum Beispiel haben wir in letzter Zeit das Thema Verschwörungserzählungen und Antisemitismus und die Verknüpfungen zum Sport besprochen mit den jungen Leuten, um dann auch, ne, das sind also Menschen zwischen 17 und 20 Jahren, die so irgendwie am Anfang ihres Berufslebens stehen, mit denen auch nochmal einen Impuls zu geben, sich über solche Themen auch Gedanken zu machen und dass die eben was mit dem Sport zu tun haben. Mhm. Das ist so eine ganz konkrete Umsetzung, die wir auch machen.
Würde mich interessieren, bei diesem Beispiel, was ist denn dann wiederum eure Wahrnehmung? Sind diese Themen eher neu für die Vielzahl der Leute, bei denen ihr sie da ansprecht? Oder ist das was, wo eine Beschäftigung schon stattfindet? Gibt es da vielleicht auch Unsicherheiten? Also dass man nicht so genau weiß, was sind gute AnsprechpartnerInnen, um vielleicht Fragen, die ich da habe, irgendwie zu klären?
Ja, total. Meine Wahrnehmung ist, dass die Themen jetzt die Menschen nicht so doll überraschen. Also gerade jetzt bei den jungen Menschen und das Thema Verschwörungserzählung, da gucken wir auch immer, wo begegnet euch das denn schon im Alltag? Und da können eigentlich alle davon berichten, dass sie das auf irgendwelchen Kanälen, ob es jetzt eine WhatsApp-Gruppe oder ein eigenes Social-Media-Feed oder was auch immer, mitkriegen. Die Frage ist, wie setzen wir uns damit auseinander? Und die zweite Frage ist, was hat das mit dem Sport zu tun? Und ich glaube, an der Stelle können wir die jungen Menschen an der Stelle wirklich gut erreichen, weil zum einen versuchen wir das eben in der Art und Weise, wie wir das machen, sehr anders zu machen, als es in der Schule passiert. Ich will jetzt nicht bashen, aber das ist oft eine Rückmeldung, die wir kriegen, dass im Unterricht eben Themen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, natürlich eher auf die Unterrichtsart und Weise bearbeitet werden und dann gibt es Prüfungen und dann ist es sehr statisch und wir versuchen das auch immer wieder mit Elementen aufzulockern, die irgendwas mit Sport zu tun haben oder einfach auch viele Austauschrunden zu machen und gar nicht so einen belehrenden Charakter da reinzukriegen, sondern vielmehr zu gucken, wie du es auch angesprochen hast, wo sind denn eigene Unsicherheiten, wo sind eigene Verknüpftheiten mit dem Thema, wo gab es vielleicht auch schon Erfahrungen, vielleicht hat auch der eine oder die andere schon richtig gute Erfahrung gemacht, wie man mit jemandem sprechen kann, der irgendwie verschwörungsgläubig unterwegs ist und kann das teilen mit der Gruppe. Und wir gehen immer so sehr stark von dem ExpertInnenwissen der Personen aus, mit denen wir sprechen, weil die natürlich ihre eigene Lebenswelt viel besser beschreiben können, als wir das können. Und und dann ist es uns eben immer ein Anliegen, auch zu gucken, was hat das Ganze denn mit dem Sport zu tun? Wo kommt Antisemitismus beispielsweise im Sport vor? Wie äußert der sich? Dann kann man über Vorfälle sprechen, dann kann man aber auch über die Positionierung als Verband oder als Verein sprechen, eben eine klare Haltung gegen Antisemitismus aufzubauen. Und das knüpft dann so an der Lebenswelt und an der Realität der jungen Leute ganz gut an, sodass sie dann doch immer Impulse auch für ihren weiteren Werdegang auch mitkriegen. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Impuls, natürlich haben die ganz viele andere Eindrücke, aber wir kriegen oft die Rückmeldung, dass das sehr spannend war, sich mal auf der Ebene auch über so ein Thema auszutauschen und den Raum auch zu lassen, eigene Erfahrungen zu teilen und eigenes Wissen irgendwie weiterzuvermitteln.
Ja, das war genau der Punkt, an den ich gerade gedacht habe, als du den Vergleich zur Schule gezogen hast, ne? Dass das wahrscheinlich auch ein Raum ist, in dem man ganz anders sich vielleicht auch traut und zutraut, auch eigene Fragen zu stellen und Erfahrungen zu schildern, als jetzt in so einem Schulkontext, wo es ja doch immer alles auch sehr leistungsbezogen einfach abläuft.
Ja, und natürlich auch die Gruppenkonstellation eine andere ist, das muss man ja auch sehen. Und auch die Hierarchie eben anders. Natürlich sind wir trotzdem vorne als ReferentInnen und mit Menschen mit Fachwissen, aber wir können trotzdem, glaube ich, anders auf Augenhöhe agieren, als es vielleicht LehrerInnen können in der Schule.
Ja, das ist ziemlich sicher so. Eine Geschichte, die ihr durchführt in eurer Arbeit, ist das Modellprojekt DemoS, Sport stärkt Demokratie. Und da lautet eins der Ziele, die Vereine in ihrer Wahrnehmung als Orte der Demokratie zu stärken. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen uns darüber ausgetauscht, dass wir ja eben aufnehmen jetzt nach diesem sehr heftigen Wahlwochenende, bei dem zum ersten Mal eben seit dem Zweiten Weltkrieg eine rechtsextreme Partei die Mehrheit bei einer Wahl hat. Die Frage, die ich spannend finde im Kontext eurer Arbeit und eben auch diesem Punkt Ort der Demokratie, also Verein als Ort der Demokratie zu stärken, was würdest du sagen, auch aus deiner Erfahrung der letzten Monate und Jahre, wie kann man solchen Entwicklungen eben im Sport auch begegnen? Also sie nicht nur thematisieren, sondern auch eine Art Gegenbewegung aus dem Sport.
Ja, also klar, ich meine, die Wahlergebnisse waren natürlich schockierend, wenn auch irgendwie zu erwarten. Also die Umfragen haben ja auch nichts anderes erwarten lassen. Und gleichzeitig ist es natürlich eine politisch total heikle Situation, in die wir uns da gerade bewegen. Und vor allen Dingen die KollegInnen in Thüringen, die ja auch in einem ähnlichen Projekt wie unser Projekt Demos unterwegs sind. Also es ist vielleicht noch so viel, das vielleicht auch für die ZuhörerInnen interessant. Es gibt eben ein Bundesprogramm, das heißt Zusammenhalt durch Teilhabe. Über das werden Projekte wie Demos gefördert. Und da ist es das Ziel, aus der Verbandsstruktur in den ländlichen Raum hineinzuwirken. Und es gibt es eben auch in noch weiteren 10 Landesverbänden, meistens bei den Landessportbünden. Nicht in den Stadtstaaten, weil die haben ja keinen ländlichen Raum. Mhm. Aber genau, aber auch in Thüringen gibt es ein Projekt und ich weiß, dass die KollegInnen da ganz großartige Arbeit machen, trotz der politischen Begebenheiten. Genau, aber wie kann man mit Vereinen solche Themen besprechbar machen? Das ist sehr unterschiedlich. In unserer Erfahrung gibt es Vereine, die ganz klar sich sagen, wir haben eine Verantwortung, uns zu Themen wie Rechtsextremismus zu verhalten. Mhm. Wenn ein Schützenverein, mit dem wir arbeiten, der sagt, einige Orte weiter hat der Mörder von Walter Lübcke in einem anderen Schützenhaus geschossen, so bevor er dann eben zum Mörder wurde. Und dann sagt dieser Schützenverein, da müssen wir irgendwas tun, da müssen wir uns irgendwie öffentlich positionieren. Und das sind natürlich die Vereine, die wir an dieser Stelle sehr stark unterstützen können. Viele Vereine nehmen sich natürlich auch, und das ist ja eher die Mehrheit, wahr als nicht so politische AkteurInnen oder gar nicht politische AkteurInnen, die sagen, wir sind neutral. Mhm. Das steht in unserer Satzung. Mhm. Oder wie du es eingeleitet hast, Sport und Politik gehören doch gar nicht zusammen. Uns geht es hier um Sport und wir wollen unseren Mitgliedern Bewegung ermöglichen. Und das ist eine Haltung, die wir natürlich sehr oft vorfinden, die wir auch versuchen aufzubrechen und zu verändern, auch indem wir aufklären. Also das Thema Neutralität oder Neutralitätsgebot im Sport gibt es eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen ein Feigenblatt. Das kommt auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, von den Dachverbänden, von den Spitzenverbänden, gerade auch, sagen wir mal, die internationalen Spitzenverbände, die natürlich auch ein Interesse daran haben, möglichst unpolitisch zu sein, damit sie natürlich auch für viele verschiedene Arten von Regierungen valide Partner sind. Also um mit Diktaturen zu arbeiten, muss man eben auch an manchen Stellen Werte anders auslegen. So sage ich jetzt mal ganz neutral.
Das ist aber eine
neutral.
Sehr schöne Formulierung.
Ja, also ich meine, genau, das könnte man ja tiefer reingehen, aber das will ich gar nicht, wir sind ja beim Sportverein. Nur ich merke, dass diese Haltung sich fortsetzt und die kommt vielleicht, den schwenkt noch aus einem guten Grund. Und der hängt nämlich damit zusammen, dass natürlich in der NS-Zeit Sportvereine und überhaupt Vereine, aber auch insbesondere der Sport, sich sehr schnell von der Politik und von der Diktatur haben vereinnahmen lassen und teilweise schon im vorauseilenden Gehorsam, bevor überhaupt die Gesetze zum Ausschluss von Jüdinnen und Juden erlassen wurden, auch schon Menschen ausgeschlossen haben. Und da zum Beispiel, ich bin ja selbst auch natürlich ehrenamtlich in einem Verein, in einem Vorstand und habe mir letztens mal in unserem Vereinsarchiv Sachen angeschaut und gesehen, okay, in welcher Art und Weise 1933 dann beschrieben wurde, wie man reagieren muss, vermeintlich, um politisch noch wahrgenommen zu werden und tragbar zu sein als Verein. Das zeigt für mich ganz stark, es gab einfach diese Vereinnahmung und es gab eben auch den Willen, sich da vereinnahmen zu lassen. Und deswegen ist diese parteipolitische Neutralität, die in vielen Vereinssatzungen steht, total wertvoll als gut. Und gleichzeitig wird die eben fehlinterpretiert. Und dann denken Vereine, dass sie zu allen gesellschaftspolitischen Themen nichts zu sagen haben. Und das ist Bequemlichkeit, wie ich es schon gesagt habe, zu sagen, ja, es ist ja einfacher, das nicht zu tun. Und es ist auch eben Unsicherheit. Und da versuchen wir aufzuklären. Das machen wir über Bildungsveranstaltungen, das machen wir aber auch in den Beratungen, die wir machen. Und begleiten Vereine eben über einen längeren Zeitraum. Und was so eines unserer Steckenpferde ist, ist die Leitbildentwicklung. Das ist ein Prozess, den wir jetzt über die Jahre hinweg wirklich spezialisiert haben, würde ich sagen, und immer weiter auch ausbauen und verändern. Und da geht es eben darum zu gucken mit einem Verein, was macht euch im Kern aus? Also für was steht ihr? Was sind zentrale Werte für euch? Also wirklich für den Verein vor Ort. Was ist eure Identität? Also was macht euch besonders? Warum kommen die Menschen gerne zu euch? Und diese Fragen verhandeln wir eben nicht nur mit dem Vereinsvorstand, sondern in einem Prozess, wo auch viele Vereinsmitglieder am besten aus allen Bereichen des Vereins und aus allen Altersgruppen einbezogen werden. Und am Ende kommt dann ein Schriftstück zustande, auf das sich viele Menschen geeinigt haben und das den Verein auch gut beschreibt. Und aus diesen Beschreibungen, und dann kommen wir wieder vielleicht zum Anfang zurück, aus diesen guten Beschreibungen müssen dann Handlungen erfolgen. Und wenn sich dann in einem Verein, keine Ahnung, aus diesen Beschreibungen ergibt, dass die mal wieder ein Jugendfest machen, was sie jahrelang nicht gemacht haben, dann erleben die Menschen vor Ort eine konkrete Veränderung, weil das Jugendfest wieder stattfindet, und erkennen, dass das was mit dem demokratischen Miteinander zu tun hat. Und das sind so diese Klickmomente, die ich immer sehr schätze, weil wir dann merken, okay, da hat das wirklich Wirkung entfacht und ist vielleicht auch nicht so die ganz große politische Botschaft dahinter. Es ging dann nicht bei dem Vereinsfest darum, irgendwie sich ganz klar gegen Rechtsextremismus abzugrenzen. Aber es waren halt sehr viele Menschen beteiligt und die haben sich wirksam als Akteur in einem demokratischen Konstrukt wie einem Verein wahrgenommen. Beschreiben die natürlich nicht so, aber so ist es ja in der Außenbeschreibung. Und ich glaube, so kann man Stück für Stück so den, ja, erstens das Erleben von funktionierender Demokratie aufbauen und vielleicht auch so ein bisschen das Abbauen, dass Menschen ja auch das Gefühl haben, wir kommen überhaupt nicht weiter mit dieser Demokratie.
Was ich vor allen Dingen spannend finde, also du hast es jetzt angesprochen, dass es häufig so ist, dass in Vereinen gerade Vorstände dann vielleicht sagen, naja, wir sind ja nicht politisch und wir sollen das auch nicht sein. Dabei wird ja komplett ausgeklammert, dass es eben eine Gesellschaftspolitik gibt. Also du hast gerade schon gesagt, du bist im Vorstand von einem Verein, ich auch. Bei mir ist es ein Boxverein. Als jetzt bei den Olympischen Spielen die Debatte um Emane Khelif aufgebrandet ist, haben alle mal sehr schnell verstanden, dass es eben gesellschaftliche Themen gibt, die natürlich auch politisch sind. Und dann wird es schon schwierig mit Positionierung, weil du plötzlich merkst, dass Leute natürlich mit ganz anderen Erfahrungen und vielleicht auch irgendwie Wissensständen in solche Debatten irgendwie reingehen. Und ein anderes Thema, an dem ich finde, dass man es den Leuten ja auch immer gut erklären kann, ist das ja Teilhabe, was total gesellschaftspolitisches ist. Und nicht alle Vereine ermöglichen ja wirklich eine breite, niedrigschwellige Teilnahme, oder? Wie empfindest du das?
Ja, voll. Total. Und ich glaube, da haben wir echt, das ist so dieses Umsetzungsproblem, weil ich bisher eigentlich kaum jemanden erlebt habe, der gesagt hat, ich will das gar nicht, ich will überhaupt nicht, dass die Mitglieder sich beteiligen, sondern eher erlebe, wir wissen gar nicht so ganz genau, wie wir das gut hinkriegen. Also wie erreichen wir die Leute richtig? Wie machen wir die Angebote so, dass die Leute auch kommen? Und wir nicht mit, wir haben die doch eingeladen, die kamen nicht, quasi dann schon am Ende des Weges sind. Genau, ich glaube, dass das ist auch ein Kernproblem, das wir als Sportvereine haben, dass diese Wahrnehmung als Dienstleister für Sportangebote immer stärker wird. Und die Wahrnehmung als irgendwie Ort, wo Gesellschaft verhandelt wird, wo Gemeinschaft gelebt wird, nimmt gefühlt immer weiter ab. Das sind ja auch nicht nur gefühlt, sondern es kommt ja auch in verschiedenen Sportentwicklungsberichten auch immer zum Tragen. Man sieht ja, dass zwar mehr Menschen in Sportvereine, auch nach Corona in Sportvereine zurückgekehrt sind, aber immer mehr Vereine schließen und immer weniger Leute engagiert sind. Also das sind natürlich gefährliche Entwicklung für so einen organisierten Sport, wie wir den hier in Deutschland haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Chance auch darin besteht, zu überlegen, an welchen Stellen verknüpft man sich mit politischen Themen, die auch vor Ort relevant sind. Also wenn zum Beispiel in einem Ort keinerlei Fahrradwege oder keinerlei Möglichkeit sind, Fahrrad zu fahren, dann ist das eigentlich auch ein Problem für den örtlichen Sportverein, weil Menschen, die zum Sportverein kommen, fahren tendenziell auch öfter Fahrrad als der Rest der Bevölkerung, ist so meine Wahrnehmung. Und wenn junge Menschen beispielsweise überhaupt keine gute Möglichkeit haben, zu dem Verein zu kommen, weil sie sonst nur von den Eltern gefahren werden könnten, dann ist das ein Problem für den Verein und dann ist es, glaube ich, klug, sich an der Stelle zu verknüpfen. Mhm. Und vielleicht noch ein Eindruck, den ich auch habe, dass ja oftmals auch gesagt wird, bei uns gibt es sowas nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel das Thema so eine Debatte über Gender oder Rassismus oder Diskriminierung, dann ist ja die erste Haltung zu sagen, das gibt es bei uns nicht. Und dann müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen. Und auch wenn ich bezweifle, dass es das nicht gibt, auch was auch immer, so sind ja verschiedene Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, sage ich den Menschen in den Vereinen, okay, von mir aus gibt es hier keine Diskriminierung bei euch im Verein, aber die Menschen, die zu euch kommen, leben in einer Gesellschaft, in der das passiert. Das heißt, die bringen ja diese Erfahrungen mit ein. Und wenn wir als Verein, als Gemeinschaft keinerlei Mittel haben, damit umzugehen oder den Menschen irgendwie das Angebot zu machen, vielleicht darüber zu sprechen, dann verlieren wir auch wiederum ein bisschen Glaubwürdigkeit und verlieren vor allen Dingen die Möglichkeit, uns abzusetzen von anderen Orten, die halt nur kommerziell Sport anbieten, wo die Menschen einfach hinkommen und wieder weggehen.
Ja, total spannend. Das ist nämlich eine Frage, über die ich auch viel nachdenke, ob die Vereine eben nur eine Form von, ich sag mal, finanziell niedrigschwelligem Fitnessstudio sind in der Zukunft oder ob es eben so eine gelebte Vereinsgemeinschaft weitergeben wird. Und hast du das Gefühl, es ist bei dieser Präventionsarbeit auch so ein bisschen eine Problematik, dass teilweise Leute den Eindruck haben, wenn man mitbekommt, dass wir als Verein uns mit diesen Themen beschäftigen, dann gibt es so eine Außenwahrnehmung, wir hätten da ein Problem und dem wollen wir nicht die Tür öffnen?
Mhm. Ich erlebe das schon auch so, also teils. Ich würde sagen, bei manchen Vereinen, die sagen einfach, wir machen einfach die Themen und uns ist vielleicht auch die Außendarstellung gar nicht so wichtig an der Stelle. Und es gibt natürlich auch die Vereine oder Verbände, mit denen wir arbeiten, die sagen so, okay, wenn wir jetzt das Thema adressieren, dann werden wir so wahrgenommen, als hätten wir ein ganz großes Problem mit Rechtsextremismus beispielsweise. Auch da ist es, glaube ich, wichtig, so einen Perspektivwechsel zu schaffen, weil die Innenwahrnehmung ist natürlich, das ist gar kein Problem, aber die Außenwahrnehmung kann ja schon längst sein, dass es vielleicht ein Problem gibt. Und dann versuchen wir auch immer, die Menschen dahingehend zu aktivieren, dass sie sich sagen, okay, dann nehmen wir das als Chance. Also wenn wir jetzt eben adressiert sind in dieser Art und Weise, dann nehmen wir das als Chance, um zu sagen, wir gehen jetzt aktiv voran und verändern etwas. Ich glaube, das ist jetzt sagen wir mal für die nächste Zeit auch absolut mein Ziel in dieser ganzen Arbeit, immer zu gucken, es gibt viel Blödes in dieser Welt, aber es gibt eben auch vor allen Dingen die Chance, Dinge zu verändern und die Chance, auch gemeinsam an so etwas zu arbeiten wie unserer Demokratie. Das muss man vielleicht gar nicht mit diesen Worten beschreiben, aber ich glaube, das hat eine sehr große Stärke, darüber nachzudenken, wie können wir gemeinsam an diesem Konstrukt arbeiten, das uns so beschäftigt und das uns so umgibt und nicht uns immer ausgeliefert fühlen da drin, dass wir nichts verändern können. Weil das ist ein Trugschluss. Und Es gibt, glaube ich, Dinge, die können wir nicht gut verändern. Da bräuchte es wahrscheinlich größere Bewegungen, aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die können wir anpacken und auch besser machen. Auch vielleicht in Bezug auf eine Zukunft, die wir jungen Menschen hinterlassen wollen.
Ja, total wichtiger Punkt. Ein Thema, mit dem ihr euch auch intensiv beschäftigt, sind Projekte gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Was ja bei Rechtsextremismus so ein bisschen ein Punkt ist, finde ich, ist, dass es so eine Gleichzeitigkeit gibt. Also auf der einen Seite hat man im Kampfsport auch in Teilen von Fußballszenen schon problematische Entwicklungen. Es gibt Wehrsportgruppen, von denen keine positiven Signale, sage ich mal, ausgehen in Sachen Demokratie. Andererseits, wenn man beispielsweise auf den Fußball schaut, hat man in vielen Kurven auch ein sehr, sehr stabiles Engagement eben gegen rechts. Was würdest du denn sagen, wo man innerhalb solcher Ambivalenzen im Sport bei dem Thema ansetzen kann? Wie verhandelt ihr das auch wiederum im Alltag?
Ein super wichtiger Punkt, den du aufmachst, weil wir jetzt viel bei der Lösung waren und der Sport kann irgendwie Dinge verändern, ist der Sport natürlich auch Verursacher von problematischen Haltungen, von Nationalismus, der sich in Rechtsextremismus dann weiter veräußern kann, von Diskriminierung, von rassistischen Ausfällen, Äußerungen oder auch von strukturell diskriminierenden Regeln. Da müssen wir nur über Kleidervorschriften beim Wettkampfsport sprechen. Und ich glaube, dass das auch mal sich selbstkritisch bewusst zu machen als organisierter Sport, und auch da versuchen wir immer wieder auch die Diskurse anzuregen. Also einfach so eine gewisse Haltung von, ja, wir wissen, dass wir auch Dinge mit verursachen im Großen, und deswegen haben wir eine Verantwortung, uns dem anzunehmen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Haltung, die man haben kann, nicht nur im organisierten Sport, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Aber das ist etwas, an dem wir arbeiten und versuchen, Menschen zu aktivieren, das zu sehen, ohne dass es lähmend wird. Also wenn man sich die Probleme zu groß malt, das ist ja auch problematisch. Und jetzt ganz konkret bezogen auf Rechtsextremismus erlebe ich es so, dass viele Vereine das Thema nicht gerne bearbeiten wollen, viele Verbände auch nicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht so hilfreich, das so explizit zu adressieren, zumindest bei uns in der Arbeit, sondern eher zu gucken, ins Für zu kommen. Also wie kann man quasi einen Verein aufbauen, dass sich Rechtsextreme schon mal gar nicht wohlfühlen? Mhm. Welche Werte muss der Verein auf welche Art und Weise leben, damit Menschen, die rechtsextremes Gedankengut haben, sich gar nicht trauen, das zu äußern vielleicht in dem Verein, oder im Zweifelsfall auch sagen, okay, das ist nicht mein Verein, hier gehe ich raus. Oder aber im allerbesten Fall vielleicht auch in Diskurs kommen mit Menschen, die gestärkt mit ihnen in Austausch gehen können. Und vielleicht, es gibt ja auch Menschen, auch viele, die die AfD wählen, die ja noch nicht komplett in der rechtsextremen Denke verhaftet sind, da sozusagen Kommunikationsräume aufrechtzuerhalten. Also eher sozusagen zu gucken, wie können wir positiv daran arbeiten. Und gleichzeitig ist, das hast du ja auch aus unserer Jugendordnung nochmal vorgelesen, ist es ganz klar, dass wir als Verband, und das, da sehe ich die Rolle von Verbänden noch stärker als die von einzelnen Sportvereinen in der lokalen Ebene, immer wieder klar machen müssen, dass diese Form von Extremismus und diese Form auch von politischer Hetze und diese Form von Diskriminierung, die mit Rechtsextremismus einhergeht, dass wir uns da ganz klar gegen verwehren und dann eben auch gucken, an welchen Stellen verweigern wir auch die Zusammenarbeit mit Parteien wie der AfD beispielsweise.
Diese Sache, die du gerade angesprochen hast mit den Diskussionsräumen, ist, finde ich, eine wirklich große Schwierigkeit, weil es ja schon, ich finde, man merkt es auch sich selbst, ab einem gewissen Punkt so ein Bestreben gibt, das einfach überhaupt nicht mehr zuzulassen, dass da über bestimmte Sachen gesprochen wird, weil es einem dermaßen aberwitzig und widersinnig vorkommt. Und gleichzeitig, auch wenn man es vielleicht selber nicht nachempfinden kann, es eben offensichtlich ja viele, viele Leute gibt, die sich innerhalb dieses politischen Spektrums jetzt plötzlich irgendwie angenommen fühlen, die genau eben das Gefühl haben, sie können über diese Themen nicht sprechen. Glaubst du denn, oder wie kann man denn Vereine dazu auch ermächtigen, dass solche Gespräche da stattfinden können? Weil das sind ja große, schwere Themen und letztlich gehen die Leute ja dann doch dahin, um eben ihren Sport zu betreiben. Aber sie treffen sich eben auch bei, sagen wir, Sommerfesten und so weiter. Und da ploppen diese Themen ja wahrscheinlich dann auch auf.
Also ich glaube, es gibt Abstufungen. Also wenn jetzt wirklich jemand ein absoluter Neonazi ist, dann muss der Verein, müssen Menschen sich das nicht antun, mit der Person zu sprechen. Gerade wenn es vielleicht sogar eine eigene Gefährdung geht. Aber es gibt ja ganz viele Nuancen dazwischen. Und ich versuche immer, also mit Sportvereinen auch über ihr Menschenbild oder mit den Vorständen oder mit den Menschen, mit denen, aber über ihr Menschenbild zu sprechen. Und für uns sind eben die Kinder- und Menschenrechte ein total wichtiger Bezugsrahmen, weil die ja erstmal klar machen, was gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Und bei den Kinderrechten eben nochmal besonders, was gilt für Kinder und Jugendliche. Mit besonderem Fokus auch auf Schutz-, Förderungs- und Beteiligungsrechte. Und wenn man, ich finde, wenn man das so ein bisschen weiter denkt, dann sind gewisse Grundhaltungen einfach nicht mehr vereinbar. Und dann kann man ganz gut das auch ja in einem Diskurs auch irgendwie führen, mit jemandem, der da total anders aufgestellt ist, zu überlegen, okay, was ist denn deine Intention dahinter? Was ist denn dein Menschenbild? Und wenn man dann merkt, das ist total rassistisch und das ist total eingefahren, dann kann man das gerne, also muss man das auch so benennen und vielleicht kann man dann auch sagen, okay, dann kommen wir hier in diesem Gespräch auch nicht weiter miteinander. Aber in der Regel wird man erfahren, dass oder in vielen Fällen wird man erfahren, dass Menschen vielleicht auch ganz andere Intentionen hinter einer Äußerung haben, ganz andere Bedürfnisse sich auch dahinter verstecken. Und ich glaube, das ist schwierig, aber das ist eine Stärke, wenn man sich das aneignet, das ein bisschen zu trennen zwischen der Person und der Aussage und zu überlegen, was steht denn dahinter? Immer bis zum gewissen Grad und vor allen Dingen immer bis zu dem Grad, den man sich selbst antun möchte. So, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt kein Aufruf, sprecht mit den Menschen, mit denen ihr gar nicht sprechen wollt, aber zumindest zu überlegen, vielleicht steht da eine ganz andere Verletzung dahinter, hinter irgendeiner Aussage und vielleicht kann man über diese Emotionalität, die sich dahinter verbirgt, weil oft ist ja so ein beleidigender Satz hat ja was Emotionales, auch von der Person, die den ausspricht, vielleicht bietet das sogar einen Raum, gerade mit jungen Menschen, überhaupt erstmal in Austausch zu kommen. Was steht hinter der Aussage? Vielleicht auch mal zu überlegen, wenn wir das jetzt konsequent zu Ende denken und du hast Ausländer rausgerufen, was bedeutet das denn dann? Ist das eine Welt, in der du leben möchtest, in der Menschen remigriert werden, so wie die AfD und andere rechte Parteien das möchten? Und ich glaube, mit vielen jungen Menschen, die noch nicht total gefestigt sind, auch älteren Menschen, kann man das, glaube ich, gut diskutieren und dann kann man vielleicht auch, merkt man auch, dass sich da was tut. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, nicht den einen Satz, den man sagen kann oder die eine Frage, die man stellen kann, die magisch wie in Hollywood alles auflöst. Mhm. Ich glaube, diese Vorstellung haben wir manchmal, glaube ich, auch in der politischen Bildungsarbeit. Ne, wir machen jetzt eine Maßnahme und dann ist alles gut. Vor allen Dingen die AuftraggeberInnen haben manchmal diese Idee. Mhm. Und das ist natürlich unmöglich. Das ist quasi ein Ziel, das unerreichbar ist. Ich glaube eher, dass es wichtig ist, die Räume auch offen zu halten, solange es geht. Ne? Also wenn jetzt in einem Vereinsheim immer wieder politisch diskutiert wird und ein Mensch irgendwie seine Parolen los wird und man überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommt, ich glaube, dann ist ein guter Zeitpunkt, das auch zu unterbinden. Wenn das in einem Kontext funktioniert, der vielleicht nicht ganz diskriminierungsfrei ist, aber zumindest den Raum offen hält. Ich glaube, dann hat das auch eine Stärke, das auszuhalten und da weiterzumachen.
Aber schöne Vorstellung mit dem Satz, der wie so ein Zauberstab alles gut macht. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie die Leute so sagen, ja, aber was soll ich in der Situation genau sagen? So, ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Aber ist ja nachvollziehbar, der Wunsch. Du betreibst seit März 2022 den Podcast Tauziehen über Politik und Sport mit Nina Reib von der DSJ. Die war hier auch schon gestern. Die Folge verlinken wir in den Shownotes, wie auch etliche andere weiterführende Links zu deiner Arbeit. Vielleicht kannst du erstmal sagen, wie habt ihr euch, ihr musstet euch ja sicherlich nicht überhaupt erst finden, sondern kanntet euch zu dem Zeitpunkt längst, aber wie habt ihr euch für den Podcast zusammengefunden und was war so die gemeinsame Intention dabei?
Genau, also es ist eigentlich mein Lieblingsnebenprojekt, dieser Podcast. genau, du kennst ja Nina und deine Zuhörerinnen auch. Also es ist ein sehr organisch gewachsenes Projekt, würde ich sagen. Wir hatten schon vor einiger Zeit, das ist schon locker 2 Jahre, bevor wir den Podcast veröffentlicht haben, haben wir immer mal wieder länger telefoniert und irgendwie gemerkt, dass wir erstens beide Podcasts gerne hören und auch irgendwie super gerne miteinander reden. Mhm. Und wie das dann aber so ist, wenn man erstens keine Ahnung hat, wie das technisch funktioniert und zweitens irgendwie in Vollzeitberufen eingespannt ist, haben wir es irgendwie immer ein bisschen geplant und dann auf die lange Bank weiterschieben müssen und hatten dann das Glück, dass bei der Deutschen Sportjugend der Kollege Matthias Staats gesagt hat, ich will sowieso Podcasts aufnehmen, jetzt aus unserer Öffentlichkeitsarbeit heraus. Und ich würde gerne mit euch mal testen. Und das war so ein Win-Win für alle, weil er dann die ganze Technik übernehmen konnte und wir konnten uns auf die Themen konzentrieren. Und so das war ein bisschen die Geburt dieses Podcasts. Und unsere Intention dahinter und auch meine persönlichen Ziele sind vor allen Dingen zu gucken, wie kann man tatsächlich für Menschen, die interessiert sind, die einen, die auch oft ein fachliches Interesse haben, aber eben auch solche, die so das erste Mal vielleicht mit dem Thema in Berührung kommen, überlegen, wie sind Sport und Politik miteinander verknüpft, auf welchen verschiedenen Ebenen. Auch so ein bisschen eine Dienstleistung zu bieten für Leute, die sich in dem Kontext Sport und politische Bildung, Sport und Demokratiebildung bewegen. Indem wir von unserer Arbeit berichten, indem wir Zusammenhänge einordnen. Wir haben jetzt auch oder öfter mal auch Gäste und Gästinnen dabei gehabt. Jetzt aktuell eine Folge auch unter anderem zum Thema Geschlecht und da wird auch über die Olympischen Spiele gesprochen. Versuchen dadurch einfach ein bisschen Impulse sozusagen in die Landschaft dieser Sport- und Politik begeisterten Menschen zu geben. Und sind ganz, ganz glücklich, weil das ja eben so ein Nebenprojekt ist, dass da doch viele Menschen zuhören und wir vor allen Dingen auch immer wieder Zuschriften bekommen von Leuten, die irgendwie sich über Themen freuen oder uns auch Hinweise geben, auch gerne mal, also wir sind ja auch nicht allwissend, das ist so eine Grundhaltung, mit der wir da reingehen und freuen uns natürlich auch immer, wenn jemand auch mit einem Kommentar nochmal eine Korrektur erbittet oder ähnliches und dann kommen wir einfach in so nette, schöne Diskurse rein, wo wir die Themen auf eine angenehme Art und Weise besprechen können. Und vielleicht kennst du das, wenn man in so Bereichen unterwegs ist, dann schreibt man halt oft irgendwie Fachtexte, die in so Fachjournalen oder ähnlichem veröffentlicht werden und da ist es irgendwie die Rückmeldung nicht so unmittelbar. Und bei den Podcasts erleben wir das doch häufig, dass wir eine unmittelbare Rückmeldung bekommen und das ist irgendwie eine schöne Art und Weise, so ein paar Themen einfach zu platzieren.
Ja, bevor wir da auf die Inhalte kommen, muss ich dein Geständnis in Sachen Technik nochmal kurz für einen Shoutout nutzen. Ich versuche hier ja auch regelmäßig die Menschen, die hinter dem Podcast stehen, noch zu erwähnen. Und ich mache diesen Podcast jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren und ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung von der Technik und ich kann es auch gar nicht erklären, weil ich mich in viele Dinge in meinem Leben schon eingearbeitet habe, warum ich da so eine Sperre habe und mir echt so literally die Ohren zuhalte und so sage, nein, ich kann es nicht. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar für den Andreas Thies, der mit sehr viel Geduld alles, was ich ihm 2-wöchentlich anliefere, so zaubert, dass man das dann tatsächlich rausgeben kann an die HörerInnen. Also vielen, vielen Dank Dank dafür. Und natürlich an den lieben Stefan Moser, der Zitatplatten und mehr für mich zusammenstellt. Also vielen, vielen Dank an das tolle Team im Hintergrund an der Stelle.
Super, super.
Und zurückkommend zum Podcast. Es ist jetzt keine ganz starre Regel, aber viele eurer Folgen heißen Sport und, also Sport und Geschlecht und Wahlen, Lokalpatriotismus, Demonstrationen gegen Rechts, Antisemitismus, Kinderrechte, Dorf, Neutralität und so weiter. Und was ich ganz cool finde, ist zum einen, du hast das selber schon so ein bisschen beschrieben, dieses Niedrigschwellige. Also man merkt total, es sind natürlich eure Themen, aber man merkt auch, es sind Aspekte von dem Thema, in die ihr euch vielleicht auch so im Podcast selber reinarbeitet. Man kann euch total gut folgen dabei. Ich habe immer so den Eindruck, auch Leute, die in den Themen noch überhaupt nicht bewandert sind, finden darüber total gut einen Zugang. Es hat so eine sehr offene Atmosphäre. Und gleichzeitig ist es aber auch so hands-on. Also es hat so was Praktisches. Zum Beispiel eine Folge, die mir dazu total im Gedächtnis geblieben ist, ist die Frage, ob Vereine oder Verbände sich an Demos gegen Rechts beteiligen dürfen. Sind genau diese praktischen Fragestellungen, die ja sicherlich auch existieren eben in den Vereinen, so das, was man zur Selbstermächtigung denen an die Hand geben muss, ohne jetzt zu sagen, das ist ein Podcast nur für Menschen aus Vereinen, aber eben auch vielleicht.
Ja, voll. Also wir versuchen das immer auch so ein bisschen zu verknüpfen. Also ich bin ja durch meine Tätigkeit bei der Sportjugend Hessen eher auf der regionalen, teilweise dann eben auch auf der lokalen Ebene tätig und Nina bei der deutschen Sportjugend ja auf der bundesweiten Ebene. Und so haben wir auch unsere Aufteilung immer so ein bisschen, weil ich ein bisschen näher mit dem Ohr an den Vereinen bin und Nina natürlich stärker an der in Anführungsstrichen großen Politik. Und wir versuchen, die Themen immer eben mit einer praktischen Relevanz auch zu verbinden. Und gerade das Thema mit den Demos gegen Rechts, das kam ja eben im Januar auf, nach den Veröffentlichungen von Korrektiv. Und es beruhte wirklich darauf, dass auch viele Vereine sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, dürfen wir das jetzt? Wir wollen unbedingt was machen, so geht das nicht weiter, aber dürfen wir das überhaupt? Und dort haben wir dann eben einmal diese Folge aufgenommen, aber wir haben eben auch intern ganz viel an der Sportjugend gemacht, um Vereinen Sicherheit zu bieten. Wir haben ein FAQ veröffentlicht, was das alles mit dieser politischen Neutralität auf sich hat. Da gibt es auch das großartige Gutachten von Dr. Martin Nolte, das auch nochmal schon vor einigen Jahren betrachtet hat, was dürfen Vereine eigentlich? Und ja, natürlich dürfen Vereine auch zu Demonstrationen aufrufen. Am besten nicht explizit gegen eine Partei, sonst irgendwie parteipolitische Neutralität. Problematisch geht aber auch, wenn man begründet, warum gerade gegen diese Partei. Aber einfacher ist es eben zu sagen, man wendet sich natürlich als Verein gegen so etwas wie eine Massendeportation von Menschen. Und dort darf man sich natürlich positionieren. Und deswegen war das Nina und mir auch so ein Anliegen, da auf verschiedenen Ebenen auch dieses Wissen zu verbreiten und dann auch ganz klar das auch im Podcast aufzunehmen, weil wir genau das uns eben erhoffen, dass wir über verschiedene Medien, über verschiedene Zugänge einfach Menschen in ihren Bedürfnissen erreichen, sich zu informieren. Die sind ja vielfältig geworden heutzutage.
Was mich also gerade auch in Bezug auf die Themen in eurem Podcast auch noch beschäftigt hat bei der Recherche, ist die Frage, sind Vereine in der Masse aus deiner Sicht ein guter Ort für Menschen mit Einwanderungsgeschichte? Haben Vereine dazu gelernt, was ihre eigene Offenheit angeht? Weil man hat ja immer so scherzhaft gesagt, das Vereinswesen ist etwas sehr Deutsches. Es hat aber eben häufig auch Leute ausgeschlossen. Also ja, diese Frage, wer gehört dazu?
Große Frage, sehr große Frage. Also ich glaube, pauschal ist das schwierig zu benennen. Ich glaube, es gibt Vereine, die haben sich schon sehr frühzeitig mit der Thematik beschäftigt. Hat ganz oft natürlich auch was mit dem lokalen Nahraum zu tun. Also wenn einfach viele Menschen mit Migrationsgeschichte da sind, dann ist es vielleicht sogar für den Verein überlebenswichtig, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie funktioniert das gut. Da gibt es ja auch super Beispiele aus dem Bundesprogramm Integration durch Sport über die Stützpunktvereine. Und gleichzeitig glaube ich, dass an vielen Stellen das Thema überhaupt nicht als relevant erachtet wird. Insbesondere finde ich so diese Grundhaltung zu sagen, wir schaffen einen Verein, in dem sich alle wohlfühlen, habe ich manchmal das Gefühl, die ist nicht so ausgeprägt. Mhm. Da wird eher angenommen, okay, wir haben doch dieses wundervolle Angebot, hier muss doch jeder herkommen und sich wohlfühlen. Mhm. Und es wird eben ignoriert, dass Menschen unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Biografien natürlich auch haben und vielleicht andere Bedarfe auch da sind. Und was wir aber gesehen haben gerade in der Zeit des Zuzugs von ganz vielen Menschen 2015, 2016, waren die Sportvereine ganz vorne dran, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen und Angebote zu schaffen, Sportgruppen zu schaffen für Frauen, die das nicht vor Männern machen wollen, Sportangebote zu schaffen, die so wie Cricket beispielsweise überhaupt noch nicht bekannt waren in Deutschland. Mhm. Und da hat der Sport, finde ich, eine sehr, sehr große Rolle gespielt, dass die Anfangszeit dieses Sommers der Migration wirklich eine gute war und viele Menschen irgendwie in Bewegung gekommen sind. Das hat leider in letzter Zeit auch insgesamt mit der ganzen gesellschaftlichen Lage nachgelassen. Und ich glaube, wo wir wirklich ein massives Repräsentationsproblem immer noch haben, ist die Durchlässigkeit von Teilhabe im Sportverein. Also das ist, glaube ich, funktioniert größtenteils sehr, sehr gut. Da gibt es kaum Unterschiede. Aber eben vor allen Dingen in der Durchlässigkeit Richtung ehrenamtliche Tätigkeiten oder auch Vorstandstätigkeiten. Bis hin zu, wenn wir den großen Sport natürlich schauen, also auch die Spitzenämter im Sport, sind natürlich sehr, sehr weiß und männlich vergeben. Und da gibt es einfach ein großes Repräsentationsproblem, wo viele Vereine noch gar nicht eine gute Lösung gefunden haben, wie sie das verändern können.
Oder überhaupt ein Problembewusstsein dafür, ne?
Ja, genau, das wäre mein nächster Zusatz gewesen. Oder überhaupt ein Problembewusstsein haben. Genau, oder auch einen Bedarf sehen, da zu reagieren. Das kann man weiter runterdeklinieren, indem man sich das Thema Alt und Jung anschaut. Mhm. Auch da erleben wir natürlich als Sportjugend Hessen oft, dass junge Menschen nicht für voll genommen werden, dass sie ihre Chancen nicht erhalten, dass auch Engagementformen nicht an Lebensbedarfe angepasst werden. Das ist eine problematische Entwicklung, der wir natürlich auch als Gesamtverband entgegenwirken.
Also ich finde es natürlich wichtig, an der Stelle dann auch immer darauf hinzuweisen, dass das überhaupt nicht um Pauschalisierung oder sowas geht. Mir fallen auch sofort auch hier vor der Haustür Vereine ein, die eine ganz, ganz tolle Arbeit eben auch genau in diesen Bereichen leisten. Ich frage es aber auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, weil es ja in den letzten Monaten an trauriger Aktualität dazu gewonnen hat, dass bestimmte Kreise so verhandeln und auch festlegen wollen, wer oder was insgesamt dazugehört, auch was deutsch ist. Und das geht ja dann auch weiter hinzu, also überhaupt, dass man erstmal die Trennung macht, ne, ist ja schon fraglich. Aber dann auch, wenn man bei Sport weiterdenkt, auch in Richtung Leistungssport, diese ganze Geschichte mit, wer darf eigentlich repräsentieren. Und das war was ich im Sommer echt erschreckend fand, dass bei der Fußball-EM das ja auch total genutzt wurde zur Abwertung von Nationalmannschaft, dass man aus bestimmten politischen Kreisen gesagt hat, das ist nicht mehr das, was wir uns irgendwie vorstellen. Das hat bei mir den seltsamen Effekt gehabt, dass ich mich plötzlich irgendwie das Gefühl hatte, mich einsetzen zu wollen für Nationalmannschaft, obwohl das normalerweise überhaupt nicht mein Thema ist. Aber das, was man dann so offensichtlich sieht, dass Leute sagen, das ist nicht die Nationalmannschaft, die ich mir vorstelle, das fängt ja letztlich auch im Kleinen und an der Basis in den Vereinen mit der Frage, wer dazu gehört, an, oder?
Ja, total. Ich glaube, das ist ja gerade da spielen ja auch die sozialen Medien dann nochmal eine Riesenrolle, wo Debatten ja leider wirklich immer häufig sehr polarisiert geführt werden und dann eben entweder der eine Kommentar absolut in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung und man glaubt, das ist so das Meinungsspektrum. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es da, also nicht nur das Gefühl, man merkt das ja auch, also es gibt ja auch Parteien, die ganz klar sagen, eine Handballnationalmannschaft ist gut und die Fußballnationalmannschaft ist schlecht, weil die zu viel Menschen mit Migrationsgeschichte oder anderen Herkünften, wie auch immer, in sich trägt. Ich glaube, dass in dem ganzen Themenfeld eine grundsätzliche Fehlannahme da ist und die hat auch was Strukturelles. Und zwar gibt es eine, meiner Meinung nach, einen falschen Integrationsbegriff oder eine falsche Interpretation des Integrationsbegriffs. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, Menschen mit Migrationsgeschichte über zwei Generationen irgendwie so zu bezeichnen. Also wenn jemand einen Großvater hat, der aus der Türkei hier eingewandert ist, dann ist das kein Mensch, wo die Migrationsgeschichte ein primäres Merkmal ist, sondern dann ist das Teil der Herkunft, so wie vielleicht bei jedem anderen der Großvater aus Bayern eingewandert ist oder so. Ich glaube, das ist nicht klug, Programme so auszulegen und diese Menschen damit zu adressieren, dass sie sich irgendwie integrieren sollen in eine Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, vielleicht sogar schon in zweiter Generation. Und das führt immer wieder zu der Annahme, es gibt so Wir und die anderen. Also es gibt so ein irgendwas Deutsches, was irgendwie alles mit Müller zu tun hat und alles, was irgendwie einen anderen Nachnamen trägt, ist nicht deutsch. Und ich glaube, das ist so ein strukturelles Problem, das noch nicht so richtig angegangen wird. Ich hoffe, dass das Bundesprogramm auch Integration durch Sport auch, ich weiß, dass es da Diskussionen gibt, dass das sich auch intensiviert, weil ich glaube, das ist an manchen Stellen überhaupt nicht angezeigt, Maßnahmen zu machen, um Menschen, die schon jahrelang oder jahrzehntelang hier in Deutschland leben, am besten hier geboren sind, in Sportvereine zu integrieren. Sondern ich glaube, es ist total wichtig, Menschen, die ganz frisch hierher kommen, die noch überhaupt nicht wissen, wie so ein deutsches Vereinswesen funktioniert, die mitzunehmen und mit ihnen zu zeigen, was für ein Gut und was für ein Wert das hat. Und dann auch vielleicht die zu animieren, einen Verein zu gründen. Gibt es was Deutscheres, als einen Verein zu gründen? Ich glaube, das ist, wenn man von gelungener Integration sprechen will, dann ist das vielleicht auch eines der Merkmale, dass Menschen Vereine ausgründen, um sich für ihre Belange einzusetzen. Ja, aber das ist eine wirklich spannende Diskussion und ich glaube, wir merken ja, dass gerade diese Migrationsfrage total relevant ist im öffentlichen Diskurs und ich glaube, wir tun gut daran, die intensiv zu diskutieren und vielleicht auch eigene Haltungen auch mal zu hinterfragen und zu überlegen, ob die auch so realitätsnah sind. Und gleichzeitig eben natürlich zu sagen, gegen Pauschalisierung und gegen Ausgrenzung muss man sich verwehren und da brauchen wir das gar keine Grundlage für eine funktionierende Diskussion. Und ich glaube, in dem Zuge muss auch Integration im Sport nochmal irgendwie überdacht werden und neu vielleicht definiert werden.
Ja, spannend. Was ich noch gefunden habe, ist es schon ein bisschen her. Du hast mal 2018 einen Vortrag gehalten auf dem Deutschen Präventionstag zum Thema Sport stärkt Demokratie. Und an dieses Wort Demokratie war damals erst ein Ausrufezeichen und dann ein Fragezeichen angehängt. Das ist jetzt vielleicht eine etwas provokante Frage gegen Ende. Aber was ist denn seither bei dir größer geworden, das Ausrufezeichen oder das Fragezeichen?
Wow, okay, das ist jetzt triffst du mein Herz. Nein, ich fange mal so an. Wir sind, habe ich ja gesagt, über so Bundesprogramme und Landesprogramme gefördert. Und das ist ja dann, weiß man ja, in der Projektarbeit ist das so, irgendwann enden diese Projekte und dann müssen neue beantragt werden. Und ich sag, es war 2019, als wir das letzte Mal machen mussten und da war ich in einer viel besseren Stimmung als jetzt. Ich merke, dass der Bedarf immer größer wird und dass auch die Aussagen strukturell seitens der Politik immer größer werden, dass man da was machen muss, dass politische Bildung und Demokratiestärkung sehr hoch gehängt werden. Und gleichzeitig erlebe ich aber, und das geht meinen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen anderen Bereichen auch so, dass an sozialen Themen gespart wird. Ob das jetzt eben die Förderprogramme für Demokratie sind, ob das jetzt der Freiwilligendienst ist. Man muss immer darum streiten, dass die entweder nicht gekürzt werden oder zumindest gleich bleiben, was ja in Zeiten von Inflation auch nicht wirklich funktionables Konzept ist. Und diese Grundhaltung oder dieses Grundproblem macht mich schon sehr betroffen, weil das viel Unsicherheit bringt für viele Menschen, die wirklich seit Jahren sich an vielen Stellen, und bei uns in Hessen ist das zum Glück nicht ganz so schlimm, in anderen Bundesländern ist es schlimm, aber wirklich auch in persönliche Gefahr bringen, um solche Themen zu verhandeln und für Menschen irgendwie da zu sein, die vielleicht von Diskriminierung vor Ort oder auch wirklich von Bedrohungen betroffen sind. Und das ist so das eine, wo ich sagen würde, das ist sehr problematisch und das ist einfach ein totales Versäumnis der letzten Regierungen, dass es kein Demokratiefördergesetz gibt, das irgendwie auch nur strukturell sich dieses Themas richtig annimmt. Genau, weil wenn das so wichtig ist, dann müsste man das anders bearbeiten. Und gleichzeitig habe ich aber in dieser Zeit, in der wir das jetzt ja machen und der ich diese Sachen betreue und das mit so unterschiedlichen Gruppen mache, also hast ja auch gesagt, ich mache das freiberuflich an vielen Stellen, das mache ich ja auch mit jetzt außerhalb von Hessen, mit vielen gerade Sportfachverbänden, mit der Minigolf-Jugend zum Beispiel habe ich mal was gemacht. Also so, und es ist total großartig zu sehen, wie viele Menschen sich dieser Themen jetzt annehmen und sagen, es ist einfach, also es tut sich was, so im Sinne von wir müssen handeln, und es tut sich auch in den einzelnen persönlichen Konstellationen was, wo Menschen wirksamer werden, wo Menschen durch den Kontakt mit uns auch gestärkt werden in ihrer Haltung, wo sie aktiv sind bei sich vor Ort, wo sie auch selbstbewusst Themen vertreten, wo ganz konkrete Veränderungen passieren vor Ort, weil wir da waren, weil jetzt ein Spielplatz kindgerechter gemacht wurde und so weiter und so fort. An den Momenten merke ich, dass das funktioniert, und die führen dann dazu, dass ich dann doch hoffnungsfroh bin. Genau, nur die Rahmenbedingungen werden einfach nicht leichter. Ich meine, das geht in Deutschland in vielen Bereichen so, aber es ist im Moment wirklich akut.
Ja, das ist, finde ich, gleichzeitig ein Schlussstatement sozusagen, in dem Hoffnung steckt, aber eben auch die Dringlichkeit dessen, dass diese Themen weiter bearbeitet und auch weiter möglich gemacht werden müssen, eben auch politisch. Da wären wir nämlich auch wieder bei der Verbindung von Sport und Politik. Man kann diese Themen im Sport nur umsetzen, wenn sie politisch auch ein Stück weit mitgestützt sind, auch finanziell. Ja. Lieber Nico, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke. Es war fast gar nicht langfristig so geplant, dass wir jetzt genau in dieser, ich finde, doppelt passenden Woche zusammenkommen, aber es hat mich umso mehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
Ja, cool. Danke, dass du mir auch die Möglichkeit gegeben hast, und ich freue mich, an anderer Stelle wieder mal mit dir zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Und euch, liebe HörerInnen, natürlich auch wie immer mein großer Dank für eure liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt an bordpiratin@marapfeiffer.de, was euch gefällt, was euch vielleicht auch fehlt. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, gebt ihm gerne Sternchen oder eine Kurzbeschreibung, eine am liebsten positive, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ansonsten passt auf euch und aufeinander auf, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Tschüss.